Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About, einem Interview mit einem ganz spannenden Gast. Es geht wie immer um berufliche Veränderung, um Neuorientierung, um die Lebensmitte. Und dieses Mal geht es außerdem auch noch um nochmal studieren mit Mitte 50. Und um Altersteilzeit und um nebenberufliche Selbstständigkeit. So, viele spannende Themen in dieser Episode. Und wenn du Mäuschen spielen möchtest, wenn du hinter die Kulissen schauen willst, dann komm doch gerne auf meinen YouTube-Kanal und schau dir diese Folge als Video an. Dann kannst du mich und meinen Gast auch sehen. So, und jetzt bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votterlau und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich total, denn ich habe heute wieder einen tollen Gast bei mir. Und zwar die Gerda Marie Adenau. Und ich bin mega dankbar, dass sie meiner Einladung gefolgt ist. Vielen, vielen Dank und klasse, dass du da bist, liebe Gerda Marie.
Vielen Dank für die Einladung, Sabine.
Ja, ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Wir haben ja schon mal im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Wo erwische ich dich denn jetzt gerade? Wo bist du? Bist du zu Hause oder wo bist du?
Im Moment bin ich tatsächlich in Martinsried bei München, meine Homebase, wo ich ja immer wieder von meinen Ausflügen zurückkomme. Ja.
Das lässt ja schon tief blicken. Du scheinst ab und zu einen Ausflug zu machen. Du bist ja aber auch, wenn ich das richtig weiß, angestellt bei einer ziemlich bodenständigen Firma. Und die, da bist du ja auch noch teilweise wahrscheinlich im Unternehmen, oder?
Ja, nicht nur teilweise. Also das Unternehmen finde ich jetzt gar nicht so bodenständig, sondern sehr innovativ.
Entschuldigung.
Und
ich wollte das nicht despektierlich sagen.
Und ich arbeite in einem sehr schönen Bereich Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit. Also der ist ja voller, wie sagt man, Purpose. Also ist immer sehr schön. Und da bin ich für die globale Kommunikation verantwortlich.
Ja.
Bis Ende Februar nächsten Jahres. Und dann gehe ich aus dem Konzern raus. Und dann beginnt die passive Phase meiner Altersteilzeit.
Das ist spannend. Das interessiert bestimmt auch viele unserer ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen, um das korrekt rüberzubringen. Ja, die Firma ist Siemens, richtig? Ja, darf man ja sagen. Und natürlich ein sehr innovatives Unternehmen, aber auch ein sehr traditionsreiches Unternehmen, ja, auf jeden Fall. Und du bist auch schon sehr lange dort. Und jetzt würde ich gerne wissen, was wir zu deinem Werdegang wissen müssen, wissen sollten. Erzähl doch mal, wo bei dir die Reise begann, die berufliche Reise.
Mach das jetzt mal im Schnelldurchlauf.
Ja.
Also ich bin ein Kind aus der Eifel und das, was man sich damals vor 30, 40 Jahren für ein Mädchen in der Eifel als Karriere vorstellte, das Bestmöglichste, was man machen konnte, war eine Ausbildung bei der Sparkasse oder bei der Raiffeisenbank. Und das habe ich dann auch gemacht bei der örtlichen Sparkasse, habe dann auch gearbeitet und dann sah ich mich da immer im Faltenröckchen stehen und so nett mit den Menschen plaudern und immer so schön Stuhl an Bank buchen, also Buchungssätze, das konnte ich alles. Und dann habe ich gedacht, wie soll das jetzt weitergehen? Und die Perspektive war ziemlich klar, Eigentumswohnung kaufen, heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen. Halbtags arbeiten und dann habe ich gedacht, nee, das ist nichts für mich. Und ich habe mich da sehr, sehr schwer mitgetan, weil das ja meine Heimat war, ja, also sowohl örtlich als auch eine Identität, ja. Aber ich habe irgendwann gesagt, nee, es muss noch was anders geben. Dann habe ich da gekündigt und bin nach Köln gegangen, habe dort auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur gemacht. Also nicht auf der Abendschule, weil ich ja ein neues Leben auch kennenlernen wollte, sondern auf dem Kolleg. Das ist dann so eine Zwergenschule mit den oberen Klassen, die habe ich dann auch besucht und dann habe ich ein super tolles Abi gemacht. Es war eine tolle Zeit. Und dann war die Überlegung, was mache ich jetzt? Und ich wollte ja eigentlich so voll studieren, Uni, das hätte mir gefallen. Aber ich hatte nun überhaupt kein Wissen davon, wie das jetzt an der Uni wirklich abgeht. Und das klang auch alles so schwierig. Und ich war ja auch schon so alt, ich war ja schon 25, ja, dass ich dann gesagt habe, also jetzt gehen wir mal auf Nummer sicher. Ich gehe jetzt zu einer Fachhochschule und ich studiere Tourismus. Das hat mir sehr gut gefallen mit Fachrichtung BWL. Also das passte dann gut zusammen. Und ich hätte aber noch so ein paar Träume, die ich auch ganz gerne gemacht hätte. Aber die habe ich dann weggetan und habe mich für wirklich was Pragmatisches entschieden. Dann also Studium in München und dann war ich fertig. Dann kamen anschließend Ausbildung zur Trainerin, weil das wollte ich damals schon werden. Ein paar mittelständische Unternehmen und irgendwann dann bei Siemens.
Okay, das ist interessant. Das wusste ich noch gar nicht bis jetzt gerade eben, dass du Touristik studiert hast in München dann. Ja, weil das weißt du, glaube ich, auch noch nicht. Ich wollte Touristik studieren, aber ich habe keinen Platz gekriegt damals.
Ja, den hatte ich, ja.
Ja, ich habe nämlich eine Hotelfachlehre gemacht vor meinem Studium und dann war das natürlich naheliegend, Tourismus zu studieren. Jetzt sag doch mal, warum hast du Touristik studiert?
Naja, in der Eifel war ich ja sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend und ein bisschen ängstlich. Ich wollte zwar immer in die große, weite Welt, aber ich hatte Riesenangst. Und ich war einfach nicht so der Backpacker-Typ. Und ich hatte auch nicht die Leute um mich herum, die sowas taten. Und die Aussicht, irgendwo an einem Flughafen anzukommen und nicht zu wissen, wo ich in der Nacht schlafe, es gab ja noch kein Internet damals, also hat mich zu Tode erschreckt. Und dann habe ich gedacht, wenn ich Tourismus studiere, ja, dann lerne ich das alles. Ja, und so war es dann auch. Und
Sehr
darum habe ich Tourismus,
pragmatisch.
darum hab ich Tourismus studiert und ich fand einfach die Branche cool und habe gedacht, ja, dann bin ich in einem Job, wo ich ganz viel von der Welt kennenlerne.
Und hast du denn dann auch in der Tourismusbranche gearbeitet?
Ich habe während des Studiums habe ich mich schon spezialisiert auf Vertrieb und Verkauf im Tourismus. Ich habe dann in der Unternehmensberatung für Tourismus gearbeitet und dann anschließend war ich bei der Avis Autovermietung und habe dort als Trainerin gearbeitet. Und dann bekam ich aber ein Kind. Avis war in Oberursel bei Frankfurt und die wollten mich nur zurücknehmen, wenn ich Vollzeit komme und fest nach Oberursel. Und das habe ich nicht gemacht. Und dann stand ich halt da und musste mir halt in München einen Job suchen. Und es war damals auch eine der großen einschneidenden Jahre in der Touristik, wo die großen Reiseveranstalter alle schrumpften und die kleineren sich auflösten. Ein Riesenumbruch. Und dann habe ich ein Jobangebot von Siemens bekommen und dann bin ich zu Siemens gegangen.
Wie war das für dich? War das nicht, also bei mir geht es ja immer um
Schrecklich.
Transition,
Schrecklich. Ich hatte, also das war ja nun wirklich, also was ganz, ganz Großes, was mega Großes. Ich hatte gar keine richtige Vorstellung davon, wie das da läuft. Und ich sollte in der ersten Woche schon einen riesen Workshop moderieren. Ich hab echt geschwitzt. Ich habe echt geschwitzt. Und das hat fast ein Jahr gedauert, bis dass ich mich überhaupt in der Lage sah, so halbwegs selbstverständlich ins Büro zu gehen und also einen Arbeitsalltag zu gestalten. Vorher, das war, fand ich also es war enorm stressig für mich. Also ich war in Perlach in diesen großen Gebäuden, wir nennen das ja Legoland, und ich habe mich dauernd verlaufen. Also es war ja schon so, dass ich froh war, die Kantine zu finden. Also es war echt damals sehr, sehr herausfordernd. Und im Nachhinein schüttel ich echt den Kopf darüber auch, wie wenig Einarbeitung gelaufen ist. Und ich nehme mich manchmal noch im Arm, weil ich echt stolz drauf bin, dass ich das damals durchgestanden habe.
Ja, und daraus hat sich ja wirklich dann auch eine ganz, ganz lange Betriebszugehörigkeit entwickelt.
Ja.
Okay, jetzt hast du also am Anfang so sehr gefremdelt bei Siemens, bei dieser riesigen Firma, wo du dich verlaufen hast und so. Und trotzdem bist du am Ende so lange geblieben. Was ist denn dann da passiert? Wie ist es gekommen?
Ja, ich habe dann relativ schnell dann doch gemerkt, dass hinter dem manchmal Senioren und betont seriösem Auftreten der Menschen und vor allen Dingen der Männer, ja, ganz normale Menschen hintersteckten. Also das war das eine. Und das andere habe ich gemerkt, also um mich herum waren ja ganz viele Vollakademiker und Doktortitel, sowas alles. Und ich habe gemerkt, mit meinem Eifler Pragmatismus und mit meinem rheinischen Humor passe ich da wunderbar rein, weil intellektuell habe ich das ja alles da verstanden, ja. Und wenn es dann immer um die Umsetzung ging oder um die Herausforderung meiner Implementierung, da war ich diejenige, die immer so Klartext gesprochen hat. Und das aber auf einer sehr freundlichen Art und Weise. Und das ist gut angekommen. Und das hat mir dann sehr viel Vertrauen gegeben. Also ich habe dann gemerkt, Mensch, wir sind Menschen da und wir teilen auch Interessen und wir haben gemeinsame Ziele. Da wurde es schon besser. Und es gab dann wirklich einen Moment, der mich, oder zwei Momente, der mich an Siemens gebunden hat. Es gab eine Situation, ich war in Florida auf einer Konferenz und ich sollte da auch ein Projekt vorstellen. Und es kam eine Hurrikanwarnung und wir mussten evakuiert werden. Also auch von der Regierung aus, von der Stadtverwaltung, wir mussten abbrechen. Und es gab keine Mietwagen mehr. Es war alles zu, ja. Die Flüge waren ausgebucht. Und Siemens hat einen Learjet geschickt, um uns da rauszufliegen.
Wow, mir
Und
ging
das
gerade die
war so.
Gänsehaut rauf und
Ja,
runter.
und als ich da in diesem kleinen Flieger mit 10 anderen Kollegen gesessen habe, da habe ich gedacht, boah, das macht nicht jede Firma. Also das war eins der einschneidenden Erlebnisse. Und das zweite Erlebnis, das war unsere große Korruptionsaffäre, die uns an den Rand der Existenz getrieben hat. Das war ja für die meisten von uns ein Schock, dass das bei uns passieren konnte, dass ja alle Grundfeste waren da erschüttert. Und damals habe ich gesagt, ich kenne hier so viele loyale, gute Menschen in diesem Unternehmen. Ich möchte dabei sein, wenn es weitergeht. Ich möchte dieses Unternehmen wieder ethisch, moralisch gesund, mit gesunden. Und das war dann dieses zweite Erlebnis, wo ich sage, in der Krise habe ich mich auch freiwillig emotional stärker an das Unternehmen gebunden.
Ja, das passiert ja auch häufiger, dass solche Erlebnisse hatte ich auch schon in Firmen. Das schweißt einen dann natürlich auch in der Belegschaft enorm zusammen, ne?
Ja.
Und jetzt sagtest du, die pragmatische Eiflerin und
Ja.
du hast die Bankkauffrau sozusagen und dann die Tourismus-Fachhochschulstudentin, das heißt pragmatisch. Und jetzt weiß ich aber, du hast in der Zwischenzeit auch noch Philosophie studiert.
Ja.
Wie ist denn jetzt das gekommen? Wann war das? Wie kamst du auf diese Idee, Philosophie zu studieren? Das finde ich sehr beachtlich.
Ja, das fing eigentlich schon an, als ich Abitur machte. Da habe ich dann Philosophie im Unterricht gehabt. Und dann habe ich gedacht, ah, hier werden ja alle Fragen besprochen, die ich mir früher auch schon gestellt habe. Und mir ist auch aufgefallen,
Aha, so krause Gedanken, die ich mir als junge Frau gemacht habe, die haben sich ja hier ein paar Denker auch schon gestellt. Die Antworten, die die hatten, waren natürlich etwas besser formuliert als meine damals, aber so im Kern konnte ich mich da ein Stück weit wiederfinden. Und dann hatte ich totale Lust, Philosophie zu studieren. Ich hatte nur keinerlei Ahnung, was man denn mit Philosophie machen könnte. Und da ich ja auch nicht so viel wusste von der akademischen Welt, auf was man nachher für Jobs haben könnte, war für mich klar, das geht nicht. Aber der Gedanke war immer in meinem Hinterkopf. Und irgendwann, so mit Mitte 50, als ich dann mal so überlegt habe, was fange ich jetzt eigentlich an mit meinem einzigartigen, wilden, kostbaren Leben, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, da habe ich gedacht, was ist denn bisher zu kurz gekommen? Und das Pragmatische, das kennen wir ja. Und den Konzern bewegen kannten wir auch. Und Kinder großziehen kannte ich ja jetzt auch. Also das hat, und Coaching kannte ich ja auch. Und dann habe ich gedacht, so, das ist das große Abenteuer, was ich damals mich nicht getraut habe. Und das mache ich jetzt. So kam das. Und
Das
dann habe ich, ja, mit 57 war es, da habe ich dann berufsbegleitend an der Hochschule für Philosophie in München Wirtschaftsethik studiert. Mit Master dann.
Ist großartig, weil, und ich glaube, dass das auch sehr viele unserer Zuhörer und Zuschauer inspiriert, wirklich mit Mitte 50 nochmal ein Studium anzufangen. Einen Traum, der einen nie losgelassen hat, ein Interesse, das einen nach wie vor fasziniert, schon so viele Jahrzehnte aufzugreifen, zu sagen, jetzt mache ich das, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und ich bin dafür jetzt auch nicht zu alt und ich komme mir da auch nicht komisch vor. Ich will es einfach und ich tue das jetzt. Also diese Träume dann nicht zu begraben und sich zu denken, naja, jetzt ist der Zug abgefahren, das kann ich jetzt nicht mehr machen, sondern es dann eine Möglichkeit finden, nämlich berufsbegleitend jetzt in deinem Fall und das dann wirklich ja, nachzuholen. Wie war das dann so mit 55 nochmal zu studieren?
Ach, das war großartig. Also es war jetzt kein Vergleich zu einem Fachhochschulstudium. Ich musste echt selber denken und die Seminararbeiten schreiben. Und das ist mir auch anfangs ziemlich schwer gefallen. Aber irgendwann hatte ich dann den Dreh raus. Und ich hatte um mich herum ja Menschen, die deutlich jünger waren, aber auch einige, weil es ja ein berufsbegleitendes Studium waren, die waren also auch schon in den 40er, 50er und Jahren. Und das war wirklich großartig. Ich habe viel gelernt. Und ich hatte auch dann die Möglichkeit, für ein Semester nach Polen zu gehen, nach Krakau. Ja. Und das war noch mal eine ganz, also wirklich noch mal eine ganz andere Welt. Und mit diesen Jesuiten da und den jungen Polinnen, da habe ich noch mal so Diversität, das Thema noch mal von einer ganz anderen Perspektive erlebt. Und ich kann mich gut erinnern, ich kam also den ersten Tag in die Uni, da war dann so ein großes Come Together und neben mir stand eine Frau so Mitte 40 und die war, also man konnte erkennen, sie war aus dem Lehrkörper und dann fragte sie mich auf Englisch, sind Sie die neue Professorin? Und dann habe ich gesagt, klar, ich bin die neue Erasmus-Studentin.
Herrlich. Okay, jetzt, wie hast du das gewuppt, berufsbegleitend? Da, weil du sagst, du musstest dich da schon also auch reinknien und wie du es so schön sagtest, selber denken.
Ja, ich habe mir natürlich schon vorher so überlegt, wie viel Zeit brauche ich denn? Habe meine Reitaktivitäten runtergeschraubt. Es war klar, in den Jahren werde ich nicht so ganz häufig und so ganz lange in Urlaub fahren, sondern werde halt Urlaub auch benutzen, um Seminararbeiten zu schreiben. Und das war das eine, dass ich halt so eine Zeit hatte. Und ansonsten war das ja auch viel Blockunterricht. Da habe ich mir dann einzelne Urlaubstage genommen. Und ganz ehrlich, ich habe dann oft am Wochenende da gesessen und gearbeitet. Ja, und als ich in Krakau war, das war dann auch schön, da hatte ich also das Stipendium und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, du, ich möchte gern für ein halbes Jahr remote auf Teilzeit gehen. Ich hatte eine ganz lange Liste von Argumenten, warum er das denn befürworten sollte. Und die brauchte ich gar nicht, weil er hat mir dann gratuliert und hat gesagt, natürlich, das machen wir hier möglich.
Super. Und was würdest du sagen oder was sagst du, wenn Menschen Ü50 sagen, oh je, ob ich das noch kann, ob mein Kopf noch so flexibel ist, dass ich noch so viel da reinkriegen kann und dass ich wirklich lernen kann?
Ich glaube, dass das A und O ist, sich im Klaren zu werden über drei Dinge. Das eine ist die Motivation darüber, warum will ich das Ganze denn überhaupt? Ja. Und für mich war es eben so eine Erfüllung eines Traums aus der Jugendzeit, also als junge Frau. Und auch, weil ich mich irgendwo schon immer geärgert habe, dass ich keinen vollen Abschluss hatte. Also die Aussicht, jetzt einen richtigen Master zu machen, das war schon sehr attraktiv. Jetzt mal jenseits des Fachs. Ja, also da merkte ich, da sind ein paar Wunden in meinem Leben, die kann ich jetzt wirklich gut verheilen. Das passt jetzt. Also das eine ist, sich über die Motivation klar zu werden. Das zweite ist, sich darüber zu überlegen, was will ich eigentlich lernen? Also das Thema, das musste ich ja fesseln, das musste ich ja lange halten. Und das Dritte, und das ist auch ganz, ganz wichtig, wie möchte ich denn leben in der Zeit? Wie möchte ich denn lernen? Für mich war klar, ich gehe nicht mehr in Prüfungen. Also ich schreibe Seminararbeiten und ich gehe in Verteidigungen, aber ich schreibe keine Klausuren. Das ging in dem Fall, in dem Fach, aber ich hätte mir auch kein Fach gesucht, wo ich alle 8 Wochen Klausuren hätte schreiben müssen. Also das Wie ist ganz wichtig. Auch kannst du alleine für dich lernen, brauchst du eine Gruppe, brauchst du viel online. Also da sollte man sich schon ein bisschen Gedanken machen. Und zu dem Wie gehört auch, einen Plan zu entwickeln. Ja, was mache ich denn, wenn ich krank werde, wenn die Mama krank wird, wenn mir alles zu viel wird. Ja. Und wenn man dann so einen Plan B hat oder auch einen Plan C und sich über diese drei Punkte im Klaren zu werden, dann fängt man einfach mal an, weil abbrechen kann man ja immer noch. Ich meine, was passiert denn, wenn man abbricht? Hat man eine Erfahrung gemacht fürs Leben und ganz viel daraus gelernt.
Ja, das trifft ja auf ganz viele Sachen zu, die wir uns leider ja auch, gerade wenn wir schon etwas älter sind, oft nicht mehr zutrauen oder sogar nicht mehr erlauben. Und dabei, wie du so schön sagst, was kann schon groß passieren, wenn man mal wirklich genau hinguckt, ne? Man hat auf jeden Fall, man ist auf jeden Fall um einige Erfahrungen reicher. Und ich meine das jetzt gar nicht so, ich meine es nicht negativ, so wird das ja oft danach ausgelegt, ne? Du bist eine Erfahrung reicher geworden, also so nach dem Motto, das war halt nichts. Sondern du lernst ja auch da wieder total viel über dich selbst,
Ja.
wie du bist, wie du tickst, wie du dich verhältst. Und du lernst neue Leute kennen. Und das ist einfach so, so wertvoll auch für die eigene Weiterentwicklung, weil man dadurch ja nur dadurch eigentlich, finde ich, also gut, man kann natürlich auch lesen, auch durch Bücher bekommt man Impulse, aber finde, der Kontakt mit neuen Menschen ist durch nichts zu ersetzen. Das öffnet so den Horizont. Und das ist gerade auch etwas, finde ich, neue Perspektiven sehen können außerhalb der eigenen Welt. Das ist auch gerade, finde ich, für ältere Menschen, zu denen ich mich auch zähle, ich bin ja, wir sind ja ungefähr gleich alt, das ist gerade so wichtig, um offen zu bleiben. Ja.
Ja.
Jetzt hast du Philosophie studiert. So, was machst du jetzt damit? Oder ist es einfach nur jetzt abgehakt, du hast deinem Interesse Genüge getan, dir deinen Traum erfüllt?
Also als ich angefangen habe, haben die Leute natürlich schon gefragt, was willst du denn damit anfangen? Und meine Schwiegermutter hat gefragt, ja, wird sich das denn auch auszahlen auf deine Karriere? Als ich angefangen habe, Philosophie zu studieren, habe ich gedacht, okay, ich studiere Wirtschaftsethik, ich habe einen Master und ich hatte ja auch ganz viel zum Thema Leadership in dem Curriculum. und ganz viele Themen, die jetzt nichts direkt mit Wirtschaftsethik zu tun hatten, aber eben auch, so dass ich also die Möglichkeit sah, bei Siemens im Bereich Wirtschaftsethik tätig zu werden. Das war mal das eine. Und zum anderen habe ich gesagt, ich muss auch jetzt noch nicht alles wissen, wie ich das, was ich damit mache, das wird sich ergeben. Dann war ich fertig mit dem Master. Dann habe ich auch erste Kontakte in unsere Legal- und Compliance-Organisation gehabt, habe auch ein bisschen da reinschnuppern dürfen. Es ist dann aber nicht dazu gekommen, dass ich da einen Job bekommen hätte. Das fand ich sehr, sehr schade. Und dann dachte ich, das ist aber nicht so gut. Aber dann habe ich gedacht, dann mache ich es eben alleine. Dann mache ich es ohne Siemens. Und dann dachte ich, naja, wenn ich jetzt mit den Individuen, also mit Menschen arbeite, ich bin Coach, ich bin Trainerin, ich habe Philosophie studiert. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, bis dass ich dann aussteige. Dann habe ich ein Postgraduiertenprogramm in Wien angeschlossen, philosophische Praxis. Das ging immer auch an verschiedenen Tagen, das ging also auch berufsbegleitend. Und da habe ich dann eben gelernt, philosophisch zu arbeiten mit Menschen, mit Einzelmenschen und in Gruppen. Das hat mir große Freude gemacht. Ja, und währenddessen habe ich mich dann auch entschieden, da haben wir ein paar Monate echt mit mir gerungen, aber dann habe ich mich entschieden, so, ich gehe in die Altersteilzeit und ich mache mich selbstständig. Das war 2023.
Und Gerda Marie, du hast mir ja gesagt, ich wollte nie selbstständig werden und ich wollte nie in Altersteilzeit gehen.
Genau.
Und jetzt hast du es eben doch gemacht, weil es halt
Ja.
wahrscheinlich dann der in dem Zusammenhang für dich die ideale Kombination oder eine gute Option war. Ich würde gerne noch mal ein Stückchen zurückspringen, ganz bisschen, nämlich diese Situation, dass du dir ja erhofft hast, jetzt mit diesem Abschluss bei Siemens auch was bewirken zu können, was dann leider nicht so hingehauen hat, wie du dir das vorgestellt hast. Also wir reden hier ja nicht nur über schöne Dinge, sondern auch über Niederlagen, weil viele Menschen, die hier diesen Podcast konsumieren, die sind eben in so einer blöden, misslichen Situation gerade. Was hat es mit dir gemacht?
Das war schrecklich. Das war ganz schrecklich. Ich meine, ich war ja wirklich, ich hatte gerade einen frischen Master in Ethik, in Business-Ethik. Ich kannte den Konzern. Also ich dachte, da kann ich echt gut was machen. Und da, also da zu sehen, es geht nicht weiter, das war sehr schmerzhaft. Ich hatte vor dem Abschluss noch einige andere spannende Projekte bei Siemens gemacht. Ich habe eine Coaching-Initiative aufgezogen. Das war alles super toll. Und irgendwie hatte ich die Vorstellung, dass es nach dem Master, wenn ich ja fertig bin, genauso weitergeht oder sogar noch besser. Und das Gegenteil ist passiert. Also die spannenden Projekte blieben aus. Und auch in meiner ureigensten Tätigkeit als Communication-Experte bei EHS, Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit, da veränderte sich dann auch mein Aufgabengebiet und die Felder, für die ich verantwortlich war, wurden immer kleiner. Und das hat mir auch nicht gefallen. Also ich fand das alles so ganz schlimm, weil es schrumpfte alles. Also ich war ja eigentlich auf Wachstum aus. Ich hatte frischen Abschluss. Ich war fit in allem. Ich war motiviert. Ich wollte noch 10 Jahre hier tätig werden. Und um mich herum fühlte ich mich immer wieder beschnitten, klein gehalten, ignoriert. Und es war auch etwas, was ich früher nicht so kannte. Und das hat mir sehr, sehr zugesetzt, muss ich ehrlich sagen. Also damit es ganz klar ist, die Menschen waren nett zu mir, ich bin nicht gemobbt worden, also es gab auch keine Konflikte, ja. Es war einfach dieses, es fehlten Projekte, es fehlte, dass man sagte, ich brauche dich, ich will dich, es wurde nicht mehr gerufen und das war für mich sehr schmerzhaft.
Womit hing das zusammen? Hast du eine Idee?
Ja, eben mit, also das war gar nichts Persönliches, sondern eben, wie das dann so ist, andere Prioritäten, dann kommen auch jüngere Leute rein, dann gibt es politische Überlegungen und so weiter und so fort. Dann ist ja auch normal, Jobs ändern sich, ja, also Das sind ja so ganze Verwerfungen. Also da schichtet sich ja einiges um und dann passiert das schon mal ohne ohne dass da jemand persönlich jetzt irgendeinen Ritt gegen mich geritten wird, ja, oder eine Attacke gegen mich geritten, gar nicht, ja.
Ja. Und Gerda-Marie, hast du da überlegt, auch mal überlegt, wegzugehen?
Nee,
Nee.
das habe ich dann tatsächlich nicht, weil ich gesagt habe, also wenn ich mich jetzt beruflich verändere, dann wirklich in Richtung Philosophie. Und dann war auch klar, also ich wollte jetzt nicht in ein fremdes Unternehmen gehen und da Ethik machen. Also das wollte ich nun auf keinen Fall. Also dann war für mich klar, ein anderes Unternehmen gehe ich nicht, sondern dann gehe ich in die Selbstständigkeit. Und zwar auch mit dem Thema Philosophie, Frauen 50 plus Coaching, also all das, was ich in den letzten Jahren mir dann auch angeeignet hatte. Ja.
Ja, sehr schön. Und das heißt, du bist jetzt schon in Altersteilzeit, wenn ich das richtig weiß. Richtig?
Ja, in der aktiven Phase. Das
Genau.
heißt, ich arbeite noch voll bei Siemens bis eben Februar und habe aber eben seit 23 parallel dazu auch mein eigenes kleines Enterprise-Schiff.
Also du hast dich dann selbstständig gemacht. Also teilselbstständig und für deinen Arbeitgeber war das kein Problem. Das war in Ordnung.
Ja, mehr als das. Also von unseren Regularien von Siemens ist es vollkommen okay gewesen. Und meine Führungskräfte, die haben das unterstützt, weil die ja auch gesehen haben, dass mir was fehlte. Und so war das eine gute Lösung für alle. Die haben sofort Ja gesagt. Und als ich dann auch gesagt habe, ich gehe in die Altersteilzeit, weil ich eben mich auch freiberuflich da engagieren möchte, dann war das eine logische Geschichte, die sehr gerne unterstützt haben.
Okay. Es gibt viele, die sich das nicht zutrauen, weil sie sagen, Gottes Willen, nebenberuflich dann noch selbstständig sein. Wie geht das zusammen? Wie schaffe ich das von meiner Energie her, von meiner Kapazität her, von meiner Zeit her? Was sagst du dazu?
Ja, nun bin ich ja wie viele Babyboomer das Arbeiten ja sehr gewohnt. Und ich habe mich dann im März 2023 selbstständig gemacht. Und ich habe ja auch Wirtschaft studiert. Es war ja Tourismusmanagement. Das heißt, Businessplan zu machen und sowas alles. Da dachte ich, ich muss das machen und gucke, mit wem macht man, kooperiert man. Und also ganz, ganz viel. Und dann habe ich das auch alles angefangen. Und im Dezember war ich dann platt. War ich dann platt, ja. Dann habe ich dann die Notbremse gezogen. Und dann habe ich gedacht, also so geht das nicht. Und da hat mir eine Freundin sehr geholfen. Die ist seit langen Jahren ist die selbstständig und die hat gesagt, Mensch, du hast doch jetzt wirklich die Gelegenheit, 3 Jahre lang zu spielen und zu experimentieren und versuche es doch mal leicht und spielerisch zu nehmen. Und dann habe ich gedacht, recht hat sie. Und dann habe ich für ein paar Monate alle Akquisetätigkeiten und Aktivitäten ausgesetzt. Also ich habe dann reagiert auf das, was reinkam. Wenn mich jemand eingeladen hat, bin ich dem gefolgt. Wenn ich eine E-Mail bekommen habe, hab ich da geantwortet. Aber war ich nicht mehr aktiv. Und es ging auch, also überraschenderweise. Und dann habe ich letztes Jahr habe ich dann meine Ausbildung philosophische Praxis abgeschlossen und habe gedacht, so im Sommer, wenn ich in Frankreich bin, dann mache ich den Businessplan für, also dann aber wirklich. Und dann war ich in Frankreich und dann habe ich mir das alles angeguckt und dann war das Leben in Frankreich so schön und dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe doch noch ein ganzes Jahr bei Siemens und in dieser Doppelfunktion. Und wenn ich jetzt mich so reinstresse mit Plan, also ist eigentlich noch ein Jahr zu früh. Und dann habe ich gesagt, komm, ich spiele weiter, ich experimentiere weiter. Und das habe ich auch gemacht. Aber ich bin dieses Jahr dann, also seit Sommer bis jetzt Sommer, bin ich ein bisschen aktiver geworden, habe ein bisschen mehr umgesetzt von dem, was ich wirklich, wirklich, wirklich selber tun will. aber immer noch mit so Experimenten und in so einem spielerischen Charakter. Und das fand ich sehr schön. Und das ist auch etwas, wo ich merke, so kann ich dann auch die Energie, kann ich die Energie dann auch fühlen und also steuern sage ich gar nicht, aber so kann ich, so schwingt das besser, ja.
Ja.
Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, weil in der Konzernwelt und als Alleinerziehende mit zwei Kindern, da bist du ja getaktet und das kann man auch alles, da ist man perfekt drin, ja. Das macht mich auch nicht mehr atemlos. Aber das hier mit so einer ganz neuen, mit so einer Selbstständigkeit, das ist eine andere Dimension. Und da habe ich gemerkt für mich, dass mir dieses spielerische, experimentelle gut tut. Und das wäre dann auch mein Tipp, gerade für Frauen, die sagen mit 50 plus, schaffe ich das von der Energie und allem, experimentiert ein bisschen, spielt ein bisschen, setzt euch ein Limit an Zeit. Setzt euch ein Limit an Geld, was ihr da rein verbraten wollt. Und ja, nutzt es als wirklich als Kreativprojekt.
Ja, sehr gut. Also das Thema Experimentieren, ich sage das auch sehr oft, ich spreche auch sehr oft von Experimenten. Und das andere, was du jetzt angesprochen hast, sehe es als Projekt, weil das hilft auch nochmal, sich so ein bisschen den Druck einfach rauszunehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Projekt für ein Jahr oder für ein halbes Jahr oder whatever. Und dann schaue ich wieder drauf. Und dann treffe ich die nächste Entscheidung. Aber so lang kann ich jetzt einfach mal ein bisschen locker damit umgehen.
Ja.
Und vor allem, wenn man das nebenbei macht, wenn man nebenbei startet, halte ich das auch für sehr wichtig. Dann hast du ja auch den großen Luxus, dass du jetzt nicht sofort davon leben musst, und dass es noch nicht so relevant ist, wie viel Geld da reinkommt, weil das ist dann immer so ein Druckpunkt, der viele dann dahin treibt, dass sie alles nur noch müssen, 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 und dann geht am Ende gar nichts mehr. Dann sind sie, so wie du es geschildert hast, platt. Und dann ist die
Ja.
Energie weg. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und das wäre oder ist dann wirklich schade. Jetzt.
Ja, und vor allen Dingen, es hilft dann ja auch nichts, ja. Denn also wenn ich vorher da ganz viel reinpumpe und ga ganz viel Druck aufbaue und ich bin dann platt, was habe ich denn dann? Nix. Ja.
Absolut.
Das heißt, also auch sich zu überlegen, ja, was ist denn, wenn es nicht läuft? Was passiert denn dann? Also dafür muss ich ja nun irgendeine Idee haben, was dann passiert. Und
Genau.
bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Wenn es eben nicht funktioniert, das finde ich, ist noch mal eine ganz wichtige, eine wichtige Überlegung.
Jetzt machst du ja, du hast eine philosophische Praxis, richtig?
Ja.
Was ist das?
Die philosophische Praxis besteht im Groben aus zwei Teilen. Also zum einen arbeite ich mit einzelnen Menschen. Also so wie auch Einzelcoaching, so kann ich auch mit einzelnen Menschen arbeiten. Die kommen dann zu mir, weil sie sich mit wirklich wichtigen Fragen des Lebens mal auseinandersetzen möchten. Diese Fragen, die können, die, ich meine, so ganz schwere Fragen sind ja, also die haben wir ja immer, wo komme ich her, wer bin ich, wo will ich hin? Das ist ja nun riesengroß. Zu mir kommen aber auch Frauen, die aus dem täglichen Leben, manchmal kommen noch Männer, die aus dem täglichen Leben ein paar Fragen haben, wie beispielsweise, ich pflege meine Eltern oder ja, und habe so dieses Hin- und Herfahren und Kümmern. Und die Frage ist, was bin ich meinen Eltern schuldig? Wo setze ich da Grenzen? Also das ist beispielsweise ein Thema, womit sich viele Menschen beschäftigen. Oder auch gerade Frauen mit 50 plus, die sagen, Mensch, seitdem mein Mann in Rente ist und der ist 10 Jahre älter als ich, ist es ganz schwierig geworden mit uns, weil er sich so zurückzieht und passiv wird. Und ich fühle mich alleine in der Ehe, aber ich will auch nicht einfach weggehen. Und dann rede ich mit denen und arbeite ich. Und der Unterschied ist eben, dass diese Frauen oder solche Lebensfragen, da ist man ja nicht krank, man braucht also keine Therapie. Und es geht auch nicht wie beim Coaching darum zu sagen, wo stehe ich und wo will ich hin und wie komme ich dahin, sondern es ist ein gemeinsames Erkunden und Reflektieren über Fragen der Lebensführung. Das ist das, was ich mit einzelnen Leuten mache. Und das mache ich dann entweder treffen wir uns irgendwo oder wir gehen spazieren. Da finden sich oft gute Orte. Und das andere ist, dass ich eben mit Gruppen arbeite, hauptsächlich mit Frauen. Und auch da beschäftigen wir uns mit Fragen des Lebens, mit großen und mit kleinen, heitere, schwerwiegende, ganz unterschiedlich.
Okay. Auf deiner Website kann man auch lesen, dass du dich mit Story Coaching beschäftigst. Was ist Story Coaching? Was ist das?
Ja, ich habe ja schon im Job Storytelling erlebt als Möglichkeit, Botschaften zu vermitteln und auch Lerneinsichten zu generieren. Das war ja der Jobkontext. Und ich habe dann auch nochmal im Studium viel, viel, viel intensiver gelernt, dass das ganze Erzählen auch etwas ist, womit man seine eigene Identität formuliert und auch prägt. Also die Geschichten, die du selber über dich erzählst, die beeinflussen ja das Bild, was du von dir hast. Und die haben auch Einfluss darüber, welche Schritte du als nächstes machst. Und da habe ich eben festgestellt, dass also das ganze Thema der Narration, des Erzählens viel mehr ist als nur, ich möchte im Verkaufen überzeugen. Das ist so das eine. Und dann das Zweite ist, dass ich halt dann auch gemerkt habe, wie es manchen Menschen schwer fällt, einfach eine Geschichte über sich zu erzählen. Und so habe ich halt angefangen, mit Menschen zu arbeiten. Also in der philosophischen Praxis nutze ich natürlich Elemente des Erzählens für die philosophischen Fragen. Und ganz pragmatisch benutze ich aber auch Geschichten und die Erfolgsfaktoren der Narration dazu, dass Menschen in der Lage sind, sich selbst gut zu erzählen, und zwar besonders eben im Jobinterview, wenn sie einen neuen Job suchen.
Ja, sehr schön. Ich nutze das Tool, wenn man das so nennen mag, auch. Also ich zeige den Leuten auch, wie sie ihre Story erzählen, weil ich das auch sehr, sehr eindrücklich finde, auch wie man die Story für sich selbst plausibel macht. Gerade ich arbeite ja mit Menschen in der Lebensmitte, die im Umbruch sind und die sich dann häufig selbst nicht verstehen und die total Schwierigkeiten haben, das anderen klar zu machen. Also es geht dann nicht nur um einen potenziellen Arbeitgeber, wie komme ich dazu, dass ich jetzt plötzlich was ganz anderes machen will? Das ist natürlich auch relevant, sondern auch, ja, also ich muss immer an einen Kunden denken, der gesagt hat, Mensch, die Hundefrau, die geht mir total auf den Keks. Jedes Mal, wenn ich den Hund da abliefere, dann fragt die mich, ob ich jetzt schon was Neues mache. Und ich könnte ausrasten, weil ich will das nicht die ganze Zeit gefragt werden. Natürlich kann man da auch mal einen Riegel vorschieben und sagen, du wirst die Erste sein, die es erfährt, wenn ich es dann weiß. Lass mich jetzt in Ruhe mit der Frage. Aber es ist ganz oft so, dass es einfach schwer ist, anderen zu erklären, weil man es ja selber noch nicht begreift, was da mit einem passiert. Man versteht sich selbst nicht. Man denkt ja auch, mein Gott, bin ich jetzt verrückt geworden oder was mache ich hier eigentlich? Und das hilft einfach sehr, sehr auch für den eigenen Selbstwert und auch dafür, dass andere das besser verkraften können. Also jetzt gerade im engen Umfeld halt, ne? Die sagen, um Gottes Willen, der stürzt sich jetzt total ins Unglück, was macht er denn? Und wenn man da diese Story hat und dann auch weitererzählen kann und für sich selbst auch weitererzählen kann, wie sich diese Story jetzt weiter entspinnen kann, entwickeln kann, wie ich den alten Faden verknüpfen kann mit der Zukunft, sodass es dann am Ende auch für mich selber total logisch wird, dass ich sagen kann, ja, eigentlich kann es nur so laufen. Eigentlich geht es gar nicht anders. Ne? Also das, was man sonst ja immer erst in Hindsight im Nachhinein sehen kann, dass es Sinn ergeben hat, was ja nicht anders geht, sonst wäre es nicht so gelaufen, wenn es keinen Sinn ergeben hätte. Ja, logisch. Ja? Aber dieses Weiterentwickeln, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, finde ich auch. Und was tust du, um diesen roten Faden zu finden bei den Menschen, weil meistens sehen ja selbst nicht, zumindest ist das meine Erfahrung.
Also ganz ehrlich, wenn ich eine halbe Stunde mit einem Menschen gesprochen habe, über jetzt mal egal was, dann spüre ich und sehe ich und höre ich das schon. So, so bestimmte, so, ja, so kleine Muster. Ich sehe etwas, Verbindungen, und dann frage ich nach und spreche die darauf an. Und dann sind sie oft ganz überrascht, wie ich denn das schon alles schon weiß. Oder sie sind auch selber, über sich sind sie dann überrascht, also im positiven Sinne. Ja, also das ist tatsächlich so etwas, wo ich sage, da bin ich mittlerweile durch diese vielen Jahre Story Coaching und das Philosophische und auch meine ganze andere Erfahrung als Coach, das kann ich nicht mehr mit einem Tool erklären. Das ist dann die Intuition und das ist dann mein persönliches Gefühl für die Menschen dann.
Ja, das ist wunderschön, wenn man dann spürt, wenn man es rausspürt und wenn man dann die Reaktion vom Gegenüber sieht, wie
Ja,
es dann sich so bestätigt fühlt. Es ist, finde ich auch, es ist total herrlich. Ja, ja, also Veränderung ist bei dir Programm. Denkst du, das war jetzt die letzte? Oder kommt noch eine?
da kommen jetzt sehr viele, und das ist ja so, dass im Alter sehr viele Veränderungen kommen, ob wir wollen oder nicht. Also es gibt Veränderungen, denen sind wir ausgeliefert. Das ist halt eigene Krankheit, das sind familiäre Schicksalsschläge, die sich da ergeben. Und dann ist es aber auch so, dass einfach das Leben jetzt uns nochmal ganz viele Möglichkeiten auf Veränderungen gibt. Das ist doch das Schöne jetzt in unserem Alter, dass wir Sachen nochmal neu ausprobieren können, dass wir etwas tun können, was wir bisher noch nicht gemacht haben, dass wir an was anknüpfen, was früher zu kurz gekommen ist. Und von daher ist es doch genau die Lebensphase, die ideal ist, um neu anzufangen oder auch um was anders zu machen, um was auszuprobieren, um was zum ersten Mal zu machen und auch zum letzten Mal zu machen, weil man sagt, also das ist jetzt genug, mehr davon brauche ich jetzt nicht mehr. Also ich habe mich beispielsweise, da gucken immer alle, ich habe mich vom Kochen verabschiedet. Ich habe immer jahrelang für die Familie gekocht, und ich meine, ich mache mir noch ein Ei oder brate mir ein paar Pilze, aber ich koche jetzt nicht mehr so, das mag ich einfach nicht mehr. Und mein Sohn, mit dem ich zusammenlebe, der hat jetzt vor einem halben Jahr, hat er dann angefangen zu kochen. Dann guckt er immer so Videos und dann kocht er das nach und ich darf dann essen. Ich finde das ganz wunderbar.
Das ist sehr gut. Ja, du sagst es. Also danke, danke, danke für diesen Appell, weil ich auch finde, ich schau, wir, also Babyboomer und Generation X, wir sind die erste Generation, die diesen Luxus eigentlich hat. Ich meine, wir sind uns beide darüber im Klaren, dass den sicherlich nicht jeder, jeder, jeder hat. Ja, leider, leider nicht. Aber
Natürlich.
dass man machen kann, was man will, so im Prinzip, so ganz grundsätzlich, ja. Aber die, die es haben, die dürfen sich auch dessen bewusst werden, was wir für Möglichkeiten haben, weil die Vorgängergenerationen hatten das nicht. Ja? Da war es nicht möglich, nochmal komplett neue Dinge zu lernen, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Da gab es keine Online-Welt, da gab es so vieles nicht, was wir heute nutzen können. Und von daher, da waren wir bleiben lang fit in der Regel. Also ist alles natürlich nicht immer für jeden zutreffend. Und wir haben so viele Chancen, die wir, ja, das ist eigentlich schade, wenn wir sie nicht nutzen, weil wir glauben, weil wir meinen, das macht man nicht mehr mit 60 oder so. Das ist einfach zu spät. Wer sagt denn das? Ne? Was würdest du Menschen vielleicht, also das war ja schon mal ein super Appell, aber vielleicht noch etwas, wo du sagst, was ist so vielleicht ein kleines Erfolgsrezept sogar oder auch ein Tipp, ein Rat, den du Menschen mitgeben könntest, die in der Lebensmitte sind, also wir sprechen von ja 45, 50, 55 und noch älter und merken, ich Ich will so eigentlich nicht weiter wie bisher und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie ich das aushalten soll bis zur Rente. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe aber auch keinen Plan. Ich weiß nicht, was ich tun möchte. Ich weiß nicht, wie ich es angehen kann. Ich denke halt immer wieder, naja, das Leben ist kein Ponyhof. Ich muss halt da bleiben, wo ich bin und irgendwie werde ich schon durchhalten. Was würdest du denen für einen Rat geben, um vielleicht doch einen ersten Schritt zu wagen?
Ich würde sagen, nimm dir eine Auszeit. Nimm dir eine Auszeit, einen Raum, wo du genau spüren kannst, was geht jetzt in mir vor, was gefällt mir an meinem Leben, was gefällt mir nicht, wo fühle ich mich bedroht, wo fühle ich mich sicher. Welche Sehnsüchte stecken in mir, die ich gerne erfüllt haben will? Was würde ich gerne loswerden? So ganz viele Fragen sind es ja. Und diese Auszeiten können unterschiedlicher Natur sein. Man kann mal sagen, ich mach mal, jede Woche gehe ich zu einem Coach oder gehe zu jemandem hin, für 4 Wochen lang, 5 Wochen lang und habe einmal die Woche einen Termin. Ich kann auch sagen, ich mache das für mich alleine. Also es gibt ja ganz viele Reflexionsfragen im Netz. Es gibt Bücher, es gibt Zeitschriften. Ich kann mir selber so ein Reflexionsprogramm aussuchen. Ich kann auch mal sagen, ich gehe mal alleine, ganz alleine eine Woche weg. Oder nur 3 Tage weg, ist egal. Kann ich alles machen. Ich biete genau für sowas Frauen Auszeiten an. Also wir haben, und oder ich mit meinen Partnerinnen, ja, wir haben unterschiedliche Formate entwickelt, angefangen von 3 Tagen in Österreich, dann sind wir auch in Niederbayern mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das ist etwas, wo ich sage, da merke ich auch, wie gut es den Frauen tut. Manchmal gehe ich auch mit denen mal 2 Stunden spazieren oder ich mache in der Volkshochschule mal so einen 3-Stunden-Workshop. Da passiert auch schon viel. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, zuerst mal so ein bisschen Bestandsaufnahme zu machen und sich zu trauen, zu fühlen und genau hinzuschauen. Und erst viel, viel später sind wir bei den Schritten. Das ist dann das Nächste. Aber als erstes, ja, mal genau hinschauen und spüren, was ist es denn?
Schön auch, dass du sagst, es muss jetzt nicht ein Sabbatical sein. Ich sage auch mal dazu kleine Auszeiten. Und das sind einfach Zeiten, die ich mir sonst nicht gönne, nicht gönnen würde. Vielleicht auch mal zu einer unmöglichen Zeit, wo man sonst denkt, na, das geht ja gar nicht. Ja? Ich mache jetzt einfach mal Mittwochnachmittag frei und den nehme ich mir nur für mich. Das ist sehr, sehr hilfreich, auch fürs Gefühl, einfach zu spüren, hey, was das mit einem macht, weil es macht was. Es ist einfach, es ist plötzlich anders, ja.
Ich habe eine Freundin, die geht einmal im Jahr, geht die für ein paar Tage, was heißt paar, also 10 Tage sind es dann immer, geht die den Jakobsweg. Und immer so ein Stück. Und die hört immer dann auf und im nächsten Jahr macht sie da weiter. Und das ist für sie das Allerwichtigste im ganzen Jahr, weil da passiert ganz viel, wo sie auch selber gar nicht weiß, was da passieren wird. Also sowohl real, aber auch mit ihr in der Person. Und sowas finde ich sehr schön, ja, und
Ja,
hilfreich.
da möchte ich noch dazu sagen, dass man das einfach auch mal probieren muss oder sollte, weil jetzt denkt vielleicht der ein oder andere ja 10 Tage wandern, was soll mir das bringen? Und man hat oft einfach auch so Vorannahmen, wo man glaubt, dass man wüsste, wie es ist, aber man darf die Dinge einfach mal ausprobieren und dann entscheiden, was es tut mit einem und weiter gucken. Sehr schön, Gerda Marie. Wir kommen zum Ende. Ich komme langsam zum Ende. Ich glaube, wir könnten noch ewig reden. Dich findet man auf LinkedIn. Ich werde natürlich dein LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinken und dann natürlich auch deine Website. Aber vielleicht magst du sie jetzt hier nochmal nennen, wer zu dir kommen kann und kommen darf und kommen soll, das hast du ja eigentlich jetzt schon gesagt. Es geht eben um gewisse Fragen, die man sich stellt und die man hinterfragen möchte, gemeinsam mit einer Expertin wie dir. Wo findet mich denn man dich denn außer auf LinkedIn?
Das ist ganz einfach. www.gerda-marie-adenau.de. Und schon bin ich da. Und wenn ihr googelt, findet ihr mich auch alle. Also ich bin ganz, ganz einfach, bin ich zu finden. Und auf meiner Website gibt es natürlich einen Kontaktbutton zum Schreiben. Und ich habe auch eine Kalenderfunktion drin. Ihr könnt mich also gerne 30 Minuten einfach einen Termin reinbuchen, und mal mit mir reden.
Ja.
Ich mag sowas immer total gerne, weil ich immer so viel lerne von den Menschen, die da mit mir sprechen wollen.
Ja.
Ja.
Gut, prima. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat
Ich
mir
danke dir, liebe
sehr viel
Doreen.
Spaß gemacht. Und vielen Dank für euch da draußen oder an euch da draußen, die ihr uns zugehört oder zugeschaut habt. Und das sage ich dann Tschüss. Danke nochmal an Gerda Marie. Danke an euch da draußen. Und bis zum nächsten Mal.